Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon heute Carsten Huck. Schön, dass Sie dabei sind. Wir blicken im Gespräch zurück auf das Werk des 1931 in New York geborenen und gestern verstorbenen Dichters Jerome Rothenberg und stellen zwei neue Bücher vor. Es geht darin um einflussreiche Frauen. Einmal um die US-amerikanische Autorin Joan Didion, die in den 1960er Jahren zu einem Vorbild für weibliches Schreiben wurde. Und dann um die ebenfalls US-amerikanische Literaturwissenschaftlerin und Aktivistin Bell Hooks. Vielen dürfte der Name Bell Hooks 2021 zum ersten Mal bekannt geworden sein. Das war das Jahr, in dem die Wissenschaftlerin starb. Und es war gleichzeitig der Moment, in dem man sie in Deutschland erstmals einem breiten Publikum vorstellte. Bis dahin waren ihre Werke im kleinen Orlander Verlag erschienen. Aber in ihren letzten Lebensjahren wurden die Themen, die Bell Hooks immer schon umtrieben, zu den großen Themen der Feuilletons. Bell Hooks war eine Professorin für englische Literatur, die darauf pochte, dass ein Feminismus, der die Augen vor Klasse und Hautfarbe verschließt, wenig wert sei. Ihre Stimme war für die Analyse des Rassismus in den USA enorm wichtig. Und genau deshalb werden ihre Texte nun wiederentdeckt und übersetzt. Erst vom Verlag HarperCollins und jetzt vom Surkamp Verlag. Dort erscheinen ihre Erinnerungen an eine Kindheit, Bone Black. Marie Schöss hat sie gelesen.
Das Mädchen, das in diesem Buch spricht, ist kein normales Mädchen. Das finden sie alle. Eltern, Geschwister, Nachbarn. Das Mädchen, als Erwachsene wird es sich Bell Hooks nennen, ist zu ernst. Es steckt die Nase viel zu oft in ein Buch, ist permanent krank. Ein Problemkind, das um die eigene Isolation weiß und sie spürt. Auch an diesem Tag, an dem es mit einem Nachbarskind spielen soll. Ein Kampf ist verabredet, für die anderen Kinder nur ein Spiel und für die Erwachsenen erst dann der Rede wert, wenn Kleidung dabei kaputt geht. Nur das Mädchen findet nichts normal an diesem Spiel, ist wieder allein mit seiner Wahrnehmung.
Die Schläge, die wir einander zufügen, tun weh. Das Blut, das aus unserer Nase fließt, ist rot und nass. Es ist nicht das Spielblut auf Spielzeugsoldaten oder auf den Patienten, die die Puppenkrankenschwester versorgt.
Schlichter könnte eine Beobachtung kaum ausfallen. Aber gerade weil hier Selbstverständliches aufgeschrieben wird, entfaltet die Stimme Kraft und entlarvt beides. Die Gewalt der Szene, wir können alle Spiel nennen, was bloß Kampf ist, und die Grausamkeit, die in der Gewöhnung an sie steckt. Der Effekt, der von einfacher Sprache und vom Aussprechen des Offensichtlichen ausgeht, stellt sich bei der Lektüre von Bell Hooks Kindheitserinnerungen immer wieder ein. Ein Wechselspiel aus Erleben und Erinnern ist das. Mal spürt das kindliche Ich unmittelbar, dann wieder übernimmt eine Stimme, die mit Distanz auf das schwarze Mädchen blickt, das in den Südstaaten der USA groß wird, zwischen Geschwistern, die sich allesamt nichts vormachen.
Sie kennen ihren Platz. Sie sind Kinder. Sie sind schwarz. Sie sind so gut wie nichts.
Viele Themen, die Bell Hooks später ins Zentrum ihrer Arbeit stellen wird, bilden den Kern dieser Erinnerungen. Die Verachtung, die dem schwarzen Mädchen entgegenschlägt, zieht sich durch das Buch. Aber auch die Gewalt in der eigenen Familie, Schläge, getarnt als Akt der Fürsorge, Liebe. Diese Pole, Gewalt und Liebe, treiben die erwachsene Bell Hooks in ihren Texten um. Was das Kind wahrnimmt, was es spürt, aber noch nicht begrifflich fassen kann, buchstabiert die Wissenschaftlerin und Aktivistin später aus. Dabei ist dieses Buch, Bone Black, von einer wissenschaftlich-analytischen Schreibweise denkbar weit entfernt. Es überlässt sich der sprunghaften Arbeit der Erinnerung, versammelt Träume, Fantasien und Erfahrungen, was die Autorin selbst gleich zu Beginn dieses Buches reflektiert.
Indem es die Voraussetzungen meines frühen Lebens wie einen verrückten Kilt zusammenfügt, verbindet Bone Black Erinnerungen an eine Kindheit, Fragmente zu einem Ganzen. Kleine und große Dinge verbinden sich zufällig und spielerisch auf eine irrationale Art. Und da ist das ständige Bestehen auf der Wiederholung. Denn so arbeiten die Gedanken. Sie betrachten dieselben Dinge immer wieder auf unterschiedliche Weise.
Stil und Form dieses Buches lassen keinen Zweifel daran, dass Brüche, Sprünge und Schleifen das Erinnern ausmachen. Eine klare Chronologie wird bewusst verweigert. Das Alter des Mädchens bleibt meist in der Schwebe. Die Narration kennt auch kein Ziel, kein Ende, setzt stattdessen aufs Episodische. Zusammen halten die Erinnerungen wiederkehrende Motive und die Stimme der Erzählerin, die allerdings alles andere als stabil ist. Sie schwankt zwischen Ich und Sie, spricht mal ganz autonom im Vertrauen auf die eigene Wahrnehmung, dann wieder kriechen die Gedanken der Eltern in die Rede hinein. Dass weibliche Sexualität ein Fluch ist, der Schmerzen bringt, heißt es dann. Sicher nicht Meinung von Bell Hooks, aber die fehlenden Anführungszeichen stehen dafür ein, dass die Stimme in diesem Moment noch nicht klar trennen kann zwischen eigener und fremder Haltung. Dass sie noch nicht dafür eintreten kann, dass weibliche Sexualität mehr umfasst als einen Fluch, der
zu Geburten, zum Sozialamt und zu allen möglichen Sehnsüchten führt, die nie erfüllt werden.
Die Nähe Bell Hooks zu den Texten und Themen von Toni Morrison oder Audre Lorde ist auf jeder Seite dieses Buches spürbar. Was aber besticht, ist die Individualität des Stils. Da ist keine Scheu vor großem Gefühl in der Sprache zu spüren. Der Ton erinnert fast schon an empfindsame Romane, auch an religiöse Texte, denkbar ironie- und distanzfrei. Die Form dagegen, das zusammengesetzte Assoziative, die Brüchigkeit in der Stimme, all das scheint das Wissen der Postmoderne in sich aufgenommen zu haben. Eine teleologische Erzählung ist unmöglich. Sie entspricht nicht der Realität und sicher nicht dem Denken und Fühlen der hier vorgestellten Perspektive. Es ist die sehr eigenwillige Verbindung dieser zwei konträren Haltungen, die das Memoir heraushebt. Der Mut zum Gefühl, unmittelbar und direkt, und eine Erzählstruktur, die alles andere als naiv oder unreflektiert ist.
Marie Schöss über Bell Hooks Erinnerungen an eine Kindheit, Bone Black. Aus dem Amerikanischen von Marion Kraft, Elisabeth Sandmann Verlag, das ist ein Imprint von Suhrkamp, 176 Seiten, 24 Euro. 1934 in Sacramento, Kalifornien, wurde Joan Didion geboren. Didion, ebenfalls 2021 wie Bell Hooks gestorben, gehört zu jener Handvoll intellektueller Frauen, die in den 1960er Jahren zu Vorbildern für weibliches Schreiben und den öffentlichen Intellektuellen überhaupt wurden. Evelyn McDonnell, die in Los Angeles als Professorin Journalismus und neue Medien unterrichtet, legt mit Joan Didion und wie sie die Welt sah eine biografische Annäherung vor. Ob Evelyn McDonnell die Faszination, die von Didion ausging, einfangen kann, erzählt ihnen Ulrich Rüdenauer.
Nicht, dass uns Evelyn McDonnell keine Vorwarnung mitgeben würde. Eine umfassende Biografie, bekennt sie auf den ersten Seiten ihres Buches, habe sie über Joan Didion nicht schreiben wollen. Stattdessen möchte sie Didions Nachklang bei Generationen von Träumern kontextualisieren. Und zu den Träumern, die sich Didion als Ikone und Role Model erwählt haben, rechnet sich die Autorin und Journalistikprofessorin Evelyn McDonnell selbst. Weshalb sie auch sich kontextualisiert, sprich das eigene Leben mit dem von Joan Didion abgleicht und verknüpft, ein bisschen mehr vielleicht, als es Not tun würde. Darüber hinaus will sie in Joan Didion und wie sie die Welt sah, einen Blick hinter den Hype werfen.
Auf das Werk, das den Hype überhaupt erst ausgelöst hat. Und dieses Werk mit dem außergewöhnlichen Leben jener Frau in Verbindung bringen, die es erschaffen hat.
Das Werk der Essayistin und Romanautorin Joan Didion teilt sich bei Evelyn McDonnell in drei Phasen. Da ist zunächst die junge Journalistin, die bei der Vogue anfängt, bald aber mit ihren tiefgründigen Artikeln über die amerikanische Kultur und Gegenkultur der 1960er Jahre Aufsehen erregt. Die beiden Sammelbände, Die Stunde der Bestie und Das weiße Album, machen sie zum Star. Es ist ein neuer Ton, eine Coolness, die sie mit dem New Journalism Tom Wolfes oder Gay Talese's verbindet. Didion ist sich ihrer Herkunft wohl bewusst, trägt den Stolz der Nachfahrin von Westküstenpionieren in sich. Sie spricht aus einer Position der Privilegierten, verfügt über die DNA der kalifornischen Siedler und Goldsucher. Dieser Herkunftsadel prägt ihren frühen Konservatismus, aber er ermöglicht ihr auch Einblicke in die Ambivalenzen der amerikanischen Mythen.
Der goldene Traum war ein Traum vom Gold. Als Erwachsene begriff Joan Didion diese Ursprungsgeschichte ziemlich gut. Tatsächlich wurde Expansionismus, der Gedanke des sogenannten Manifest Destiny, zum zentralen Thema ihrer Arbeit. In mancherlei Hinsicht war Joan immer eine Insiderin. Das amerikanische Establishment war ihr Material. Ihr Thema war das Inland Empire. Ihr Thema war das American Empire.
Gold nennt McDonnell dieses Kapitel. Und so vignettenhaft erscheinen auch die weiteren Überschriften. Notizbuch, Schlange, Schreibmaschine oder Stingray. Sie will nicht nur schlaglichtartig Lebensepisoden skizzieren, sondern anhand dieser Begriffe auch zum Wesen und Kern von St. Jones Leben und Schreiben vordringen. Stingray beispielsweise könnte für die zweite Werkphase stehen. Der Fotograf Julian Wasser hat das öffentliche Bild Didion seinerzeit stark geprägt. Die Autorin, wie sie in langem Kleid, Zigarette rauchend an ihrer Corvette Stingray lehnt, einem extravaganten Sportwagen, der das Lebensgefühl des Ehe- und Produktionspaars Didion und John Gregory Dunn in den 70ern perfekt einzufangen scheint. Didion schreibt Romane und zusammen mit ihrem Mann etliche Drehbücher, die der Familie einen luxuriösen Lebensstil erlauben. Die Partys in ihrer Villa, ihrem Literaturkonsulat der Westküste, sind legendär. Intellektuelle und Filmstars geben sich bei den Didion Dunns die Klinke in die Hand. An der Ostküste, als das Paar nach New York zieht, setzt sich das fort. Auch hier scheinen sie den Literaturbetrieb mit Glamour aufzuladen. Und Didion wird außerdem zu einer der anregenden und geachteten politischen Essayistinnen. Die dritte Werkphase ist dann jene, die Didion international noch einmal auf eine neue Stufe des Ruhms hebt. Nach dem Tod ihres Mannes und der adoptierten Tochter Quintana Roo erscheinen ihre Memoirs »Das Jahr magischen Denkens« und »Blaue Stunden«, höchstpersönliche Erkundungen von Schmerz und Trauer. Evelyn McDonnell arbeitet diese unterschiedlichen Schreibphasen durchaus heraus. Sie versteht es, die Motivation mancher Texte Didions zu erschließen. Und doch hat man bei diesem fragmentarischen Stichwort Zettelkasten selten den Eindruck, dass die literarischen und journalistischen Arbeiten wirklich ausgeleuchtet würden. Die Oberfläche, der Lebensstil, manche psychologisch fragwürdigen Deutungen, etwa über die Kinderlosigkeit Didions, nehmen hingegen breiten Raum ein, ohne dass man der Autorin dadurch unbedingt näher kommt. Die gesellschaftliche Atmosphäre spielt für das Werk Didions eine bedeutsame Rolle, aber bis auf ein paar Andeutungen bleibt diese eher unterbelichtet. Zudem wird die irritierende Tatsache, dass Didion dem Feminismus ablehnend gegenüberstand, zugleich aber eine enorme Wirkung auf das Emanzipationsbestreben vieler Frauen hatte, zwar bemerkt, aber nicht genauer analysiert. Gleichwohl gibt es immer wieder gute Passagen. Etwa hebt McDonnell einen Text Didions über die vermeintliche Vergewaltigung einer weißen Frau durch schwarze Jugendliche hervor. Didion macht darin den Rassismus kenntlich, der hinter der Verurteilung steckte. Oder sie beschreibt die Fähigkeit Didions zur hellsichtigen Analyse des aufgeladenen politischen Klimas im Land, lange bevor Donald Trump politische Ambitionen hegte und die Polarisierung zur politischen Strategie erhob.
Nachdem ich so viele Menschen zu Didion interviewt habe, Menschen, die sie gut oder auch überhaupt nicht kannten, und gelesen habe, was andere über sie sagen, scheint sie mir manchmal wie eine Art Rohrschachttest. Man sieht in ihr, was man sehen will. Sie ist eine Leinwand, auf die wir uns selbst projizieren können.
Für McDonnell ist Didion eine Geistesverwandte, weshalb sie von ihr gerne nur als Joan schreibt. Die berühmte Autorin wird für die Biografin auf gewisse Weise ebenfalls zur Leinwand. Ein bisschen mehr Distanz, ein bisschen weniger Klatsch, ein bisschen mehr Diagnose hätten dem Buch ganz gut getan. Schaden richtet es aber keinen an. Wer Joan Didion noch nicht kennt, bekommt bei McDonnell eine anekdotenreiche Einführung und kann sich danach ja mit umso größerer Neugier ins Primärwerk stürzen.
Evelyn McDonnell, Joan Didion und wie sie die Welt sah. Aus dem Englischen von Andrea Schnittmann, Harper Collins, 288 Seiten, 24 Euro.
Coda for Diane. A miracle, the unseen overtaking us, the larger world in darkness, darker than the mystery of birth. The miracle resides in what we see and touch. So good to be here and to bow to you, my dearest friend, in darkness, as the poet said.
Das war die Coda des Gedichts A Poem of Miracles for Jack Holum von Jerome Rothenberg, von ihm selbst eingesprochen für das Online-Portal LyricLine.org. Dort gibt es das Gedicht und weitere von Rothenberg in Gänze zu hören. Der Lyriker, der 1931 in New York City geboren wurde, ist nun im Alter von 92 Jahren verstorben. Über seine Bedeutung habe ich mit dem Mitglied des Büchermarkt-Lyrikgesprächs, der Literaturwissenschaftlerin Maren Jäger, gesprochen. Herzlich willkommen, Frau Jäger.
Schönen guten Tag.
Ja, fein, dass Sie so kurzfristig Zeit hatten, uns etwas über diesen Autor zu erzählen, von dem ich das Gefühl habe, dass ihn doch eigentlich sehr wenige Menschen kennen, vor allen Dingen hier im deutschsprachigen Raum.
Das ist tatsächlich ein Jammer und es gibt doch einige wirklich hochinteressante Publikationen von Jerome Rothenberg, die auch in den deutschen Raum vermittelt worden sind. Und tatsächlich liegt die Rothenberg-Vermittlung in deutscher Sprache in sehr guten Händen, nämlich in den Händen von Norbert Lange. Begonnen hat das Ganze, wie so vieles, 2014 mit einem Dossier in der wunderbaren Zeitschrift Schreibheft. Und danach folgten einige Publikationen, beispielsweise der Band Churben in der Wunderhorn-Reihe P 2017, das Rough Book Polen 1930 im Jahr 2019 und ebenfalls 2019 ein ganz schmales, aber wunderbares Bändchen bei Hochrot, das vielleicht an Yoko Onos Pieces erinnert, das heißt Rituale und Events. Und alle diese Bändchen und Bände sind übersetzt von Norbert Lange und das ganz großartig.
Was macht denn diesen Dichter, Sie haben jetzt erwähnt, verschiedene kleine Verlage haben ihn publiziert, er ist offensichtlich ein Dichter für Dichter oder für Lyrik Interessierte. Was macht ihn denn bedeutend?
Das ist eigentlich sehr schade, dass es so ist. Man würde sich wünschen, dass mehr Leute ihn lesen würden. Er war Verleger, Herausgeber, Übersetzer. Er war ein forschender Dichter. Er hat Zeugnisse gesammelt, mit ethnografischen Verfahren wie Tonaufzeichnungen gearbeitet. Und seine Mission war, Zeugnis abzulegen. Und das, indem er auf orale Traditionen und Kulturen von indigenen Völkern zurückgeht, aber bis zur jüdischen Dichtung, zur poetischen Ahnenforschung in seinem Werk gelangt. Er war ein Vermittler zwischen Kontinenten und Zeiten und betrieb eigentlich immer auf lyrisch-emphatische Weise mit den wirklich eigensten Mitteln der Poesie und mit ganz großer Wucht Gedächtnisarbeit. Ja, und das in Zeiten von einem wirklich grassierenden Gedächtnisverlust. Ein Archäologe des Morgen, könnte man sagen. Er hat drei große Anthologien herausgegeben in den 60er, 70er Jahren, die in den USA mehrfache Auflagen erlebt haben. Beispielsweise Technicians of the Sacred mit magischen religiösen Ritualen der Welt. Shaking the Pumpkin 72 mit Mythen, Liedern, Geschichten der amerikanischen Ureinwohner. Und A Big Jewish Book mit einem Panorama jüdischer Dichtung von den Anfängen bis heute. Er hat übrigens auch eine Weile, er hat lange in New York gelebt, später in seinen letzten Lebensjahren in San Diego, aber er hat auch in einem Indianerreservat gelebt, in der Allegheny Reservation und war wirklich immer sehr nah dran an seiner Arbeit der poetischen Forschung.
Also das heißt, er war nicht reiner Lyriker, sondern auch ein Sprachtheoretiker und jemand, der sozusagen das Leben, oder wenn Sie sagen, er war in Reservaten, er hat da gelebt, er hat Lebensformen aufgenommen, das übertragen hat in Sprache.
Ganz genau. Er hat eigentlich nach den Wurzeln der Poesie gesucht und hat diese Stimmen in seine Gedichte hineingebracht. Er war übrigens auch, das sollte man auch unbedingt erwähnen, einer der ersten und wichtigsten Mittler von deutscher Poesie, deutscher Lyrik in den USA. Seine erste eigenständige Publikation war eine Anthologie von damals sehr jungen deutschsprachigen Dichtern und Dichterinnen, New Young German Poets, 1959 in San Francisco erschienen, mit Celan, mit Enzensberger, Grass, Bachmann, Heißenbüttel, Gomringer, also all die wurden von Rothenberg dem US-Publikum vorgestellt und zwar in der ersten englischsprachigen Übersetzung dieser DichterInnen überhaupt.
Er war in den USA vielfach ausgezeichnet. Wie würden Sie denn seinen Einfluss auf die nachfolgenden Dichtergenerationen beschreiben? Sie sprechen von den 50er, 60er Jahren, 70er Jahren. Was hat er bewirkt?
Ja, also er hatte wirklich eine große Reichweite durch diese Anthologieprojekte, von denen ich eben gesprochen habe, durch die Reihe Poems for the Millennium. Er hatte auch eine Internetseite, wo er einen Blog betrieben hat und eben als Professor für bildende Kunst und Literatur gewirkt. Und im Grunde sind es auch viele theoretische Konzepte, die wirklich entscheidend in die späteren Generationen reingewirkt haben. Beispielsweise das Konzept einer Ethnopoesie. Diesen Begriff hat er auch auch gemeinsam mit anderen Autoren geprägt. Und sein utopisches Ziel gewissermaßen war ein Symposium of the Whole, in dem alle Stimmen, alle Visionen der menschlichen Vorstellungswelt in den Dialog treten. Eine Grand Collage, könnte man sagen. Also ein Werk, in dem alle Völker, Zeiten simultan und gleichberechtigt kommunizieren. Und das sind Vorstellungen, die, glaube ich, auch die Gegenwartspoesie noch auf eine starke Weise affiziert, sowohl in den USA als auch international und in Deutschland.
Dann danke ich Ihnen für diese Würdigung des Werks von Jerome Rothenberg, Frau Jäger.
Sehr gerne.
Maren Jäger über Jerome Rothenberg. Der US-amerikanische Dichter und Verleger ist gestern im Alter von 92 Jahren gestorben. Seine Bücher erscheinen in deutscher Übersetzung in den Verlagen Urs Engler, Hochrot und Das Wunderhorn. Und das war der Büchermarkt für heute. Nach den Nachrichten folgt Forschung aktuell. Am Mikrofon war Carsten Huck.